Startklar, der Podcast über Luft- und Raumfahrt in deinem Alltag. Präsentiert von Munich Aerospace, dem Bayerischen Forschungsnetzwerk für Luft- und Raumfahrt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startklar. Mein Name ist Simone Markt. Ich bin Projektmanagerin bei Munich Aerospace und begleite euch als Host durch diesen Podcast. Was macht eigentlich eine Astrophysikerin? Darüber spreche ich heute mit Susanna Randall, Astrophysikerin bei der Europäischen Südsternwarte ESO. Sie nimmt uns mit zu den größten Teleskopen der Welt, erklärt, woran sie forscht und warum wir immer noch größere Teleskope brauchen. Außerdem sprechen wir über das Programm Die Astronautin und darüber, warum mehr Diversität in der Raumfahrt wichtig ist. Viel Spaß beim Zuhören. Susanna, ich freue mich sehr, dass du hier bei mir im Podcast bist.
Ja, ich freue mich auch. Hallo.
Susanna, wie würdest du in einem Satz, und vielleicht schaffst du es wirklich in einem Satz, erklären, was eine Astrophysikerin überhaupt macht?
Also in einem Satz versucht eine Astrophysikerin, das Universum da draußen zu verstehen. Das ist jetzt sehr komprimiert, sehr zusammengefasst ausgedrückt, aber darum geht es am Ende eigentlich. Es geht darum, durch Beobachtungen, Modellisationen, Berechnungen zu verstehen, was alles da draußen ist.
Jetzt ist die Astronomie ein Bereich, mit dem viele von uns, also ich kann nur von mir sprechen, ich hatte in der Schule überhaupt keine Berührungspunkte damit. Wie war das bei dir? Wann hast du dich das erste Mal für Sternbeobachtung, für Astronomie interessiert? Wie ist es dazu gekommen, dass du da so eine Leidenschaft dafür entwickelt hast?
Also bei mir war das immer schon da. Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt eigentlich, weil bei mir im Umfeld keiner irgendwas mit Physik oder überhaupt Naturwissenschaften am Hut hatte. Bei mir war es eher diese Faszination des Unbekannten. Also schon als kleines Kind habe ich mir den Mond angeschaut, habe in die Sterne geschaut, habe dann mit meinem Fernglas im Garten gesessen. Und das war alles angetrieben von dieser Frage, was ist da draußen? Also ich fand es schon immer total faszinierend, auch als Kind, dass es was da draußen gibt, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Und dass wir auch nicht wissen, was da draußen ist. Ich glaube, das war für mich ja der Antrieb, dann mich weiter damit zu beschäftigen. Dann habe ich natürlich in der Kindheit, damals gab's noch kein Internet, aber es gab Was ist was Bücher zum Beispiel. Ich bin in die Bücherei, ich habe Zeitschriften mir gekauft und so weiter, um mehr über das Weltall zu lesen. Und das Thema habe ich einfach nicht mehr losgelassen.
Das hat dich nicht mehr losgelassen, sodass du dann schließlich auch dich dafür entschieden hast, das zu studieren.
Mhm, genau.
Du hast zuerst Astronomie studiert und dann in Astrophysik promoviert. Kannst du uns Einblicke geben in das Studium? Welche Fächer werden da unterrichtet? Und was mich auch interessieren würde, wie unterscheidet sich die Astronomie dann nochmal von der Astrophysik?
Also tatsächlich benutzen wir Astronomie und Astrophysik eigentlich, es ist eigentlich das Gleiche.
Okay.
Also es kommt bei mir sehr, sehr auf den Kontext an. Wenn ich auf einer Party bin und eine lockere Atmosphäre herrscht, dann sage ich, ja, ich mache Astronomie. Also tendenziell wäre Astronomie vielleicht eher das Beobachtende. Astrophysik eher dieses Verstehende, wirklich die Physik dahinter zu verstehen. Aber Astronomin, Astrophysikerin, also ich benutze beide Begriffe für mich, je nachdem, in welchem Kontext ich mich gerade bewege. Und auch, also man konnte auch, wo ich studiert habe, konnte man Astronomie oder Astrophysik studieren. Und ich glaube, es war ein Kurs, ganz leicht anders, den man belegen musste. Also es kommt wirklich genau auf das Gleiche
raus. Es ist sehr deckungsgleich.
Ja, wirklich. Und also vom Studium her war es natürlich ganz viel Mathe und Physik. Also vor allen Dingen natürlich angewandte Mathematik. Also Mathematik, wie man sie eben in der Physik braucht. Jetzt nicht unbedingt hochtheoretische Mathematik. Ganz viel Physik, natürlich mit einem Schwerpunkt auf astronomischen Fragestellungen. Aber wir mussten auch alle möglichen Vorlesungen hören zu klassischer Mechanik und Elektrizität und Magnetismus und so weiter und so fort. Das ist es am Ende ein Physikstudium mit einer Spezialisierung Richtung Weltraum.
Ja, du bist dann nach deiner Promotion zur Europäischen Südsternwarte ESO gegangen, hast angefangen da zu arbeiten. Vielleicht für alle, die es nicht wissen oder noch nie davon gehört haben, was ist die ESO, was macht die Europäische Südsternwarte?
Die Europäische Südsternwarte ist eine interstaatliche Organisation. Wie der Name schon sagt, sind da verschiedene europäische Staaten Mitglied und die betreibt die größten Teleskope der Welt. Die stehen allerdings nicht bei der Zentrale, wo ich auch arbeite, in Garching bei München in Deutschland, weil da der Himmel nicht so wahnsinnig dunkel ist und es auch Wolken gibt, also sich das für professionelle Beobachtung nur bedingt eignet, sondern die Teleskope stehen in Chile. Und als ESO, als Europäische Südsternwarte, betreiben wir mehrere Teleskope. Zum Beispiel gibt es das Very Large Telescope. Das ist ein optisches Teleskop. Dann sind wir Partner bei ALMA. Das ist auch das Teleskop, für das ich jetzt inzwischen arbeite. Das ist ein Millimeter- oder Radioteleskop. Und wir bauen jetzt gerade, auch in der chilenischen Atacama-Wüste, das ELT, das Extremely Large Telescope. Und das wird bei weitem das größte optische Teleskop der Welt werden.
Ja, zu diesen ganzen Teleskopen kommen wir jetzt dann gleich auch noch ein bisschen genauer. Aber vielleicht, du hast gerade schon gesagt, in München ist nicht der ideale Standort für Teleskope, weil es einfach viel zu hell ist. Das ist einleuchtend. Aber vielleicht kannst du gerade mal noch erklären, wieso genau in Chile, in der Atacama-Wüste, der ideale Ort ist.
Ja, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Also es gibt sicher auch noch andere Orte auf der Welt, wo der Nachthimmel ähnlich klar und unverfälscht zu sehen ist. Aber Chile ist politisch eben auch stabil. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn man mehrere Millionen oder selbst Milliarden teure Teleskope dahinsetzt, die über Jahrzehnte betrieben werden. Also politische Stabilität des Landes ist ein ganz wichtiger Faktor. Und dann natürlich einfach die natürlichen Begebenheiten. Und in der chilenischen Atacama-Wüste ist es einfach so, dass man Berge hat. Also das Very Large Teleskop zum Beispiel ist auf 2900 Metern. Das ALMA-Teleskop ist auf 5000 Metern. Also wir sind relativ hoch oben, was den Vorteil hat, dass wir schon über einem Teil der Erdatmosphäre sind sozusagen. Also wir sind dem Himmel ganz nah, wenn man so möchte. Und da es die trockenste Wüste der Welt ist, haben wir da eigentlich, also es regnet vielleicht einmal alle paar Jahre ein paar Tropfen, also zumindest beim Very Large Telescope, da regnet es extrem selten und wir haben eben sehr, sehr wenig Wolken und wir sind sehr weit weg von jeglicher Zivilisation. Das heißt, wir haben eben auch keine Lichtverschmutzung, also künstliche Lichter, die uns stören würden.
Und du hast, glaube ich, gerade zu Beginn deiner Zeit bei der ESO selbst am Very Large Telescope gearbeitet. Erzähl doch mal, wie ist es so, wenn man dann als Astronomin in dieser extrem abgelegenen Gegend ist und da arbeitet? Wie kann man sich das vorstellen? Wohnt man da dann auch oder wie ist das so?
Ja, also es ist tatsächlich ein Erlebnis. Und ich muss sagen, natürlich gewöhnt man sich irgendwann mit der Zeit dran, dann wird es ganz normal. Aber das erste Mal, als ich da war, war für mich wirklich sehr, sehr aufregend. Also ich habe damals auch schon in Garching gearbeitet tatsächlich, aber ich bin, und das mache ich auch bis heute, mehrmals im Jahr nach Chile geflogen, um dann dort wirklich am Teleskop zu arbeiten. Und erstmal fliegt man natürlich nach Santiago. Das ist ein ewig langer Flug. Da ist man meistens um die 25 Stunden unterwegs. Dann geht's weiter in die Wüste mit einem anderen Flug. Dann gibt's einen Bus für die Astronomen und Ingenieurinnen, mit dem man dann abgeholt wird und wirklich mitten ins Nirgendwo gefahren wird. Und schon diese Busfahrt ist, fand ich total spannend, weil man wirklich durch diese Wüstenlandschaft fährt, die ich jetzt so noch gar nicht kannte aus Deutschland. Also es gibt's bei uns einfach nicht. Und dann sieht man eben irgendwann dieses Teleskop mitten in der Wüste, mitten im Nirgendwo. Und da ist natürlich aber auch eine Residenz. Also wir haben da auch ein Hotel ganz in der Nähe des Teleskops, wo dann die ganze Belegschaft und da gehören dann Astronominnen, Ingenieure dazu. Da gehören aber auch Köche dazu. Also wir haben ein Casino, wie die das nennen, ein Restaurant, wo man da isst, also eine Kantine sozusagen. Und natürlich die ganzen Menschen, die das unterstützen, logistisch und so weiter, administrativ, die arbeiten alle da oben. Also es ist ein bisschen wie so ein kleiner Mikrokosmos. Ich denke auch immer, so ein soziales Experiment wäre sehr interessant da oben, weil man schon so abgeschnitten ist. Aber zu jedem Zeitpunkt sind am Very Large Telescope sind ungefähr zwischen 100 und 200 Leuten. Also okay, man ist da viele. Definitiv nicht alleine.
Und dann übernachtet man auch da vor Ort oder wird man jeden Tag wieder...
Genau. Ja, also da gibt's ein sehr, sehr schönes tatsächliches Hotel, das tatsächlich auch die Kulisse für einen James-Bond-Film war.
Ah, für welchen denn?
Ein Quäntchen Trost, genau so hieß der. A Quantum of Solace auf Englisch. Genau, und ich war tatsächlich auch dabei, als das gefilmt wurde. Das wurde dann bei uns in der Residencia, wie wir das nennen, im Hotel gefilmt. Und am Ende haben sie dann natürlich mit irgendwelchen Spezialeffekten haben sie die ganze Residenz in die Luft gejagt. Das war sehr, sehr lustig anzuschauen.
Sehr cool. Ja, genau, du hast gerade das Very Large Telescope schon angesprochen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Was ist das Besondere an diesem Teleskop?
Das Very Large Telescope ist erstmal eines der größten optisch-infraroten Teleskope der Welt. Also es besteht tatsächlich aus vier Hauptteleskopen. Die haben jeweils einen Spiegeldurchmesser von 8 Metern. Also es ist wirklich groß. 8 Meter, glaube ich, kann man sich ganz gut vorstellen. Und wenn man da in dieser Kuppel steht und sich das anschaut, ist es einfach, ja, nur beeindruckend. Aber das ganz wirklich Besondere am Very Large Telescope ist auch, dass diese Teleskope, und es gibt noch 4 kleinere Teleskope, dass die zusammengeschaltet werden können. Und dann kann man ein großes virtuelles Teleskop bilden. Also das Ganze nennt sich, die Technik nennt sich Interferometrie. Und da kann man ein virtuelles Teleskop bauen, was so groß ist wie der größte Abstand zwischen 2 einzelnen Teleskopen. Also das heißt, man bekommt wirklich gestochen scharfe Bilder von unserem Kosmos. Und das VLTI ist, soweit ich weiß, auf der Welt wirklich einzigartig.
Wow. Und trotzdem wird jetzt aber gerade ein noch größeres Teleskop gebaut. Du hast es gerade schon angesprochen, das Extremely Large Telescope.
Genau, also wir sind mit der Namensgebung nicht so wahnsinnig kreativ, muss ich sagen.
Ja, das genau, und das wird dann wirklich das größte Teleskop der Welt für Sichtbares und für Infrarotlicht werden. Ich habe mir da ein Video dazu angeschaut, was ich jedem nur empfehlen kann. Ihr habt einen richtig tollen YouTube-Kanal mit dem Namen ESO Chasing Starlight.
Und genau, da war ich letztens in Chile dafür und habe das gefilmt. Das war auch für mich total spannend, weil das ELT ist natürlich nochmal eine Hausnummer größer als das VLT. Also da wird der Hauptspiegel einen Durchmesser von fast 40 Metern haben. Wahnsinn. Das kann man sich kaum vorstellen. Und wenn man in dieser Kuppel steht von dem Teleskop, also in dem Haus des Teleskops sozusagen, dann fühlt man sich wie im Kolosseum. Also wirklich, es ist einfach von den Maßstäben ist es gigantisch.
Und vielleicht erklärst du mal noch, wieso braucht man denn immer noch größere Teleskope?
Ja, also es gibt 2 Faktoren. Das eine ist die räumliche Auflösung, wie wir das nennen. Also sozusagen wie bei einer Handykamera die Anzahl der Pixel oder die Pixelgröße. Das heißt, je höher auflösend man das Bild macht, desto feinere Details kann man erkennen. Und klar, das ist total wichtig, wenn die Objekte, wie bei uns in der Astrophysik, extrem weit weg sind. Das ist ein Faktor, dem kann man teilweise, wie ich gerade erklärt habe, mit Interferometrie begegnen, aber eben nur teilweise. Also das Problem an der Interferometrie ist, dass man sozusagen in diesem virtuellen Teleskop dann so einzelne Teleskope da drin hat, aber man hat sehr viele Löcher, wo eben kein Licht, ein Spiegel oder auf eine Antenne kommt. Das heißt, man verliert sehr, sehr, sehr viel Licht. Und man muss auch die Informationen rekonstruieren. Es ist relativ aufwendig und auch im schlimmsten Fall fehlerbehaftet. Das heißt, je größer man ein einzelnes Teleskop bauen kann, desto mehr Licht bekommt man. Das heißt, desto schwächere Objekte kann man beobachten. Und gerade in der Astrophysik beobachten wir sehr viel sehr schwache Objekte, die eben nicht so hell leuchten oder die leuchten schon hell, aber sind einfach wahnsinnig weit weg. Und wir bekommen eben durch ein größeres Teleskop auch schärfere Bilder. Das sind die 2 Faktoren.
Wann wird das Extremely Large Teleskop fertig sein? Weiß man das schon?
Ja, das ist geplant für 2030. Genau, also relativ bald tatsächlich. Wenn man sich überlegt, wie lange das schon im Bau ist, wie lange Teleskope normalerweise gebaut werden, ist das relativ bald. Und also wenn man dieses Video schaut, was ich auch nur empfehlen kann, das ist tatsächlich eines meiner Lieblingsvideos von Chasing Starlight, dann sieht man auch, wie weit es schon gekommen ist. Also die Kuppel um das Teleskop herum ist fast vollständig schon fertig. Wir haben die Hauptstruktur. Was noch fehlt, ist der Spiegel. Der Spiegel wird, wie gesagt, fast 40 Meter groß sein. Das wird aber nicht ein einzelner Spiegel sein, weil das physikalisch unmöglich ist, so einen riesigen Spiegel so perfekt zu gießen. Also zur Referenz, der Spiegel muss auf Nanometer-Skalen genau sein. Also das ist viel weniger als eine Haaresbreite. Also der Spiegel muss sehr, sehr genau in Form sein und auch bleiben. Und damit das möglich ist, physikalisch, wird dieser Spiegel aus fast 800 Einzelsegmenten zusammengesetzt. Also es sind dann viele kleinere Spiegel, die eben diesen einen großen Spiegel erschaffen.
Susanna, aktuell forschst du zu pulsierenden blauen Unterzwergsternen. Das klingt relativ kompliziert. Ich kann mir gar nichts drunter vorstellen. Vielleicht kannst du mit einfachen Worten erklären, woran du forschst.
Ja, also ich beschreibe meine Sterne. Das sind nämlich Sterne, diese pulsierenden blauen Unterzwergsterne. Ich bezeichne die gerne so ein bisschen als Weltraumschlümpfe. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Also diese Sterne sind sehr heiß. In der Astrophysik ist blau heiß. Das ist andersrum wie beim Wasserhahn. Also extrem heiße Sterne, sehr, sehr, sehr viel heißer als die Sonne. Das sind Unterzwergsterne. Das heißt, wie der Name schon sagt, sind die sehr, sehr klein. Also sie sind in etwa 1/10 so groß wie unsere Sonne. Das sind wirklich sehr kleine, sehr, sehr heiße Sterne und die pulsieren. Also das heißt, sie zeigen wie so ein Licht, was einen Dimmer hat, den man hoch und runter schaltet, zeigen die Helligkeitsschwankungen. Und diese Helligkeitsschwankungen sind super interessant, weil das eben sogenannte, ja, sind wie Sternbeben. Also wir haben ja Erdbeben auf der Erde. Da benutzt man dann eine Technik, die nennt sich Seismologie, um dank dieser Wellen, die beim Erdbeben entstehen, dank dieser Oszillationen, ins Innere der Erde zu schauen. Und genau das Gleiche machen wir bei diesen Sternen. Also die haben sozusagen Sternbeben und wir können mit Teleskopen die Oszillation dieser Sterne messen und dann können wir mit Hilfe von Modellen rekonstruieren, wie es wohl im Inneren der Sterne aussieht. Also das ist natürlich etwas, was uns normalerweise verborgen bleibt, das Innere der Sterne. Wir können natürlich außen schauen, aber eben nicht ins Innere hinein. Und das ist das, was es auch für mich so faszinierend macht, dass wir ins Innere der Sterne schauen können und so dann mit Hilfe von Modellen auch ableiten können, wie die vielleicht entstanden sind und wohin die sich entwickeln.
Wie ist es? Die Astronomie ist ja dann doch für Laien oft noch abstrakt. Gibt es tatsächlich Forschungsergebnisse, aus denen ihr auch direkte Einflüsse oder Auswirkungen auf unser Leben hier auf der Erde ableiten könnt?
Also tatsächlich sehr, sehr wenige. Also meine pulsierenden blauen Unterzwergsterne sind viele, viele Lichtjahre entfernt. Also ob die jetzt schneller oder langsamer pulsieren, das tangiert uns hier auf der Erde nicht, kann ich ganz klar sagen. Ja. Aber es gibt natürlich astronomische Forschung, die schon einen Einfluss haben kann oder die auch wichtig ist für uns auf der Erde. Zum Beispiel die Sonnenforschung. Also wir wissen ja, dass Sonnenstürme uns auch gefährlich werden können oder zumindest unserer elektronisch-technologischen Zivilisation. Und Sonnenforscher, die können eben auch sehr gut vorhersagen, wie und mit welcher Intensität Sonnenstürme passieren oder man kann es auch messen, sodass man weiß, wenn ein Sonnensturm kommt. Das ist ein Bereich, wo man jetzt eine Auswirkung auf unser Leben auf der Erde hätte. Ein anderer Bereich, wo ich hoffe, dass der nicht wichtig wird für uns, der aber in einem Extremfall wichtig werden könnte, ist die Forschung an Asteroiden oder das Tracking von Asteroiden und Kometen. Also ich weiß nicht, wenn die Zuhörer hier vielleicht den Film Don't Look Up geschaut haben, da rast ein Riesenkomet auf die Erde zu und zerstört dann auch letztendlich die Erde. Sorry, Spoiler. Aber der Film ist schon relativ alt. Ich denke, viele haben den schon gesehen. Und genau das könnte, also statistisch ist es sehr unwahrscheinlich, muss man dazu sagen, bevor jetzt alle in Panik ausbrechen. Aber es könnte natürlich passieren, dass ein Asteroid oder ein Komet uns gefährlich nahe kommt. Und Astronomen arbeiten eben daran, dass wir das dann mit genug Vorlauf wissen, um eventuell daran etwas ändern zu können. Also den Asteroiden oder Kometen vom Kollisionskurs mit der Erde abbringen zu können. Also wie gesagt, ich hoffe, dass das nicht nötig sein wird in den nächsten Jahren, weil wir, glaube ich, auch technologisch noch nicht ganz da sind. Aber es könnte am Ende die Menschheit retten.
Sogar, also ein relativ großer Impact auf unser Leben hier. Wir müssen noch über ein Thema sprechen, das mit der Astronomie nichts zu tun hat und trotzdem, glaube ich, in deiner Vita oder in deinem Leben eine große Rolle spielt. Und zwar hast du 2016 am Programm Die Astronautin teilgenommen und wurdest am Ende auch ausgewählt. Vielleicht erklärst du uns erstmal kurz, was das für ein Programm ist und welches Ziel damit verfolgt wurde.
Ja, Die Astronautin war eine private Initiative. Also von einer Privatperson oder einer Gruppe von Privatpersonen, angeführt von der Raumfahrtingenieurin Claudia Kessler, ins Leben gerufen. Es war eine Initiative, die zum Ziel hatte, erstens Frauen und Mädchen zu inspirieren, in die technisch-naturwissenschaftlichen Berufe zu gehen und zweitens die erste deutsche Frau in den Weltraum zu schicken. Also wir hatten wirklich diese beiden Ziele, weil Claudia, die Initiatorin, die war seit 10, 20 Jahren schon in der Raumfahrtbranche tätig und die hat einfach gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir zu dem Zeitpunkt waren es 12 deutsche Männer im Weltraum hatten und noch keine einzige deutsche Frau. Und ich kann nur sagen, also Deutschland hat und bildet immer noch das Schlusslicht, was die Gender Balance im Weltraum angeht, weil wir einfach so viele Männer da oben hatten und eben, also inzwischen hatten wir eine Frau, Rabea Rogge, die auch unabhängig von staatlichen Institutionen hochgeflogen ist. Aber trotzdem sind wir jetzt bei 13 Männern zu einer Frau. Also da kann man definitiv noch was machen. Und das war das erklärte Ziel dieser Initiative. Man kann jetzt sagen, dass mit Rabea Rogge, die nicht Teil unserer Initiative war, das Projekt ja sozusagen seinen Zweck verloren hat oder seinen Zweck erfüllt hat, je nachdem, wie man es sieht. Und deswegen befinden wir uns jetzt in einer Weiterentwicklung dieser Initiative. Also wir haben jetzt ein neues Konzept, das sich aus der Astronautin herausentwickelt hat. Und das mache ich zusammen mit Insa Thiele Eich, meiner Astronautin-Kollegen von der Astronautin und einem ganz, ganz tollen Team. die uns da unterstützen. Und unser Ziel jetzt ist immer noch in den Weltraum zu fliegen. Das haben wir nicht aufgegeben. Wir sagen auch, nur weil eine deutsche Frau da oben war, heißt es ja definitiv nicht, dass da nicht die zweite, dritte, vierte, fünfte und so weiter folgen sollten. Denn Parität sind wir noch ganz, ganz weit entfernt in Deutschland. Also da geht noch einiges. Aber unser Hauptziel ist eben nicht mehr den Fokus darauf zu setzen, dass eine deutsche Frau in den Weltraum kommt, sondern dass die Raumfahrt kommerziell nachhaltiger wird. Und es ist einfach so, Raumfahrt ist unglaublich teuer. Aber in den letzten Jahren hat sich da sehr, sehr viel getan. Also die Launches, das heißt Raketenstarts, werden immer günstiger, dank Firmen wie SpaceX, die auf wiederverwendbare Technologien setzen. Das heißt, es wird in den nächsten Jahren auch möglich sein, für einzelne Institutionen oder Firmen die Raumfahrt und auch die astronautische Raumfahrt, also wo Menschen dabei sind, das ist natürlich nochmal teurer, als wenn man nur Dinge in den Weltraum schießt, für sich zu nutzen. Und da arbeiten wir gerade ganz aktiv daran, dass wir das etablieren, dass wir mit Firmen sprechen, dass wir auch mit der Politik sprechen und schauen, okay, wie kann der Weg von Deutschland und Europa sein, dass wir eben diesen, wie wir es nennen, Wirtschaftsraum, Weltraum, der jetzt gerade total im Kommen ist, dass wir den bestmöglich nutzen für uns.
Du hast es angesprochen, also ein großes Ziel von dir, Astronautin, war eben, die erste deutsche Frau ins Weltall zu bringen und generell, darauf hinzuweisen, dass die Raumfahrt noch nicht sehr divers ist, sagen wir es mal so. Wieso ist es denn so wichtig, dass es gefördert wird, beziehungsweise wieso ist es so wichtig, dass noch viel stärker als bisher auf diverse Teams im Weltall in der astronautischen Raumfahrt gesetzt wird?
Also da gibt es für mich auch zwei Hauptgründe, würde ich sagen. Das erste ist, dass Astronauten und Astronautinnen eine Vorbildfunktion haben. Also gerade Kinder, wenn die hören, dass ich ein Astronautentraining gemacht habe, dass ich ausgebildete Astronautin bin, da bekommen die leuchtende Augen und sind begeistert und wollen mit mir sprechen und so weiter. Und wenn das eben nur Männer sind oder auch nur weiße Männer, also ich glaube, Diversität ist in jeglicher Hinsicht wichtig, dann ist das natürlich nicht repräsentativ für die Bevölkerung und ist vielleicht jetzt für kleine Mädchen nicht ganz so inspirierend. Also es ist auch meine eigene Geschichte. Mich hat Sally Ride inspiriert. Das war die erste Amerikanerin im Weltraum. Die ist 1983 geflogen, weil ich mich als kleines Mädchen mit der identifizieren konnte. Also Ulf Merbold ist um die gleiche Zeit geflogen. Das war der erste Deutsche im All. Hat mich null interessiert. Einfach, weil das für mich als kleines Mädchen keine Identifikationsfigur. Ja. Und deswegen glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir eben auch diversere Rollenmodelle dort im Weltraum haben, einfach weil es Vorbilder für Kinder und junge Menschen sind. Das ist ein Faktor. Und der andere ist natürlich, dass im Weltraum sehr viele auch medizinische Experimente ausgeführt werden. Stichwort Gender Data Gap. Ich glaube, den kennen wir alle inzwischen, dass einfach für Frauen sehr viel weniger Forschungsergebnisse in bestimmten Bereichen vorliegen. Das fängt bei den Crash-Test-Dummies an. Das ist jetzt einige Jahre schon her, aber da kam eine ganz, verstörende Studie heraus, die gezeigt hat, dass Frauen ein sehr viel höheres Risiko haben, bei einem Autounfall schwer oder tödlich verletzt zu werden, einfach weil die Crash-Test-Dummies, an denen die Airbags und die ganzen Systeme getestet werden, männliche Proportionen haben. Also Frauen haben einfach statistisch oder im Durchschnitt kleinere Körper, leichtere Körper und auch einen anderen Körperschwerpunkt. Und wenn man das eben nicht mit einbezieht in die Crash-Test-Dummies, in diese Tests, dann sind die Autos eben für Frauen nicht optimal gestaltet. Und genau das haben wir eben in der Medizin auch. Da gibt es ganz viele Medikamente, die an Männern zuhauf getestet werden, die auf Männer zugeschnitten sind. Und bei Frauen sagt man dann oft einfach, ach, der nimmt einfach eine geringere Dosis zum Beispiel. Und da im Weltraum eben medizinische Forschung betrieben wird, ist es natürlich wichtig, dass wir da genauso viele weibliche Probandinnen haben wie männliche Probanden, um eben diesen Gender Data Gap zu schließen.
Ja, absolut. Und die Astronautin, das Projekt gibt es nicht mehr, aber wie du schon gesagt hast, ihr arbeitet weiter daran, ins Weltall zu fliegen. Und ich drücke alle Daumen, dass es irgendwann tatsächlich klappt.
Ja, danke schön. Also das Ganze ist eine große Herausforderung, muss man sagen, weil es einfach einen ganz langen Atem erfordert. Es erfordert auch sehr viel Geld, aber wir sind auf einem guten Weg. Also gerade die Wirtschaft merkt, glaube ich, auch gerade, wie sehr wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten uns auf die USA vielleicht fokussiert haben, uns vielleicht auch ein bisschen ausgeruht haben und dass wir jetzt wieder selbstständiger werden müssen und auch die Chancen ergreifen müssen, die es eben jetzt gibt.
Absolut, dazu haben wir auch schon die ein oder andere ganz spannende Podcast-Folge gemacht.
Stimmt.
wir müssen leider schon zum Ende kommen, aber ich würde dir sehr, sehr gerne das Schlusswort übergeben. Gibt's was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben willst?
Ich glaube, also für mich ist das, was ich immer so als Learning für mich aus auch der ganzen Astronautenausbildung und so weiter gezogen habe oder auch aus meiner Karriere als Astrophysikerin. Ich hätte mir mit 13, 14, 15 Jahren als Teenager hätte ich mir niemals träumen lassen, wo ich jetzt stehe. Also das war für mich immer, ich war mit meiner Astronomieleidenschaft ein bisschen eine Außenseiterin, dann auch während des Studiums war ich zeitweise während der Promotion die einzige Frau. Ich wurde so ein bisschen belächelt und ich hatte eigentlich nie damit gerechnet, dass ich jetzt da stehe, wo ich stehe. Deswegen würde ich gerade den jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, ja, glaubt an euch. Also ihr glaubt gar nicht, was alles möglich sein kann, wenn man nur dran bleibt und wenn man den Glauben an sich selber und auch an die Welt da draußen, auch wenn es manchmal schwierig ist, gerade jetzt, nicht verliert.
Super, ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Susanna.
Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Danke, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Wenn es Themen gibt, die euch interessieren und zu denen ihr euch eine Folge wünscht, schreibt uns das gern in die Kommentare. Das war Startklar, der Podcast von Munich Aerospace, dem Bayerischen Forschungsnetzwerk für Luft- und Raumfahrt.